Kaffee und Kuchen.
Unser Gast ist heute Bernd Hufnagel, ein Mann, der, so könnte man es vereinfacht sagen, jede Windung unseres Gehirns persönlich kennt oder sie zumindest eingehend erforscht hat. Der Biologe und Mediziner war zuletzt auf Einladung des Wirtschaftsforums der Führungskräfte in Kärnten wieder einmal daheim, kann man sagen. Und Kollegin Waltraud Jäger hat sich mit dem sehr gefragten Neurobiologen und Managementberater getroffen.
Bernd Hufnagel, sind Sie ausgezogen, um das Hirn zu erforschen?
Ja, ich habe es auch schon zu Hause getan, wenn Sie damit Kärnten meinen. Und zwar intensiv. Ich habe so mit 17, 18, da war ich noch in der Mittelschule, da in Villach, in der Beronstraße im Gymnasium, begonnen, mich dafür zu faszinieren. Hat ein Glück, einen guten Biologielehrer zu haben, muss man ganz laut auch einmal sagen, dass es wirklich gute Lehrer gibt. Und da habe ich mich begonnen zu faszinieren. Und das war ein reiner Zufall. Ich habe eine der ersten Ausgaben vom Spektrum der Wissenschaft über das Gehirn, damals als späte Teenager, in die Hand bekommen. Und da waren unglaublich spannende Dinge drinnen und die mich so fasziniert.
Was war die Faszination damals?
Das Unerklärbare. Also für mich waren da Phänomene abgebildet von Patienten, die irgendwelche Hirnschädigungen gezeigt haben. Also da habe ich die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Ja, vor allem zum visuellen System, also wie Menschen sehen, die dann irgendwo einen Schaden durch Schlaganfälle oder durch schwere Unfälle im Sehsystem haben, wie die dann plötzlich die Welt wahrnehmen. Sehen beispielsweise nur mehr Farben, keine Formen mehr. Und wenn man die Menschen bittet, sie sollen einen Würfel, der vor ihnen liegt, abzeichnen, und man diese Zeichnung gesehen hat. Also wenn einem das nicht fasziniert, dann weiß ich auch nicht mehr.
Sie haben gesehen, dass es da viel zu entdecken, zu erforschen gibt und dann?
Naja, wissen Sie, was ich glaube? Jetzt, wo ich kurz selber drüber nachdenke, ich glaube, es ist auch das Interesse an sich selber besser zu verstehen, was einem so treibt, generell. Ich glaube, das betrifft Hirnforscher, das betrifft Mediziner, Ärzte, das betrifft Psychologen im höchsten Maße, glaube ich, dass man auch sich selber besser kennenlernen will. Also es ist schon ein Ego-Motiv mit dabei. Und dann Schritt für Schritt draufzukommen, so ein kleines Stückchen einmal die Grundlagen zu lernen, wenn man das auch studiert natürlich, dann mal von der Pike auf verstehen zu lernen, was man so in unserer Generation halt versteht, das macht immer spannender, weil mit jeder Antwort kommen 5 neue Fragen. Ja, das glaubt ja der Laie nicht. Man glaubt ja, man nähert sich da irgendeinem tatsächlich objektiven Ist-Zustand. So ist es ja nicht. Das ist genau das Gegenteil. Und das macht Forschung so spannend, dass wir immer mehr Fragen aufwerfen und trotzdem immer mehr Erkenntnisse über die Wirklichkeit, die wir ja nie ganz begreifen werden können, erlangen. Und das macht es, finde ich, so spannend.
Weiß man da überhaupt, wo das Ziel sein kann?
Wir brauchen kein Ziel. Das Ziel ist es, und das ist ja spannend, um Herrn Karl Popper zu zitieren, es geht ja darum, das, was ein anderer beforscht hat und welche Erkenntnisse oder Hypothesen und Theorien man aufgestellt hat, wie halt etwas ist und funktioniert, das zu widerlegen, zu falsifizieren, wie Karl Popper das genannt hat. Und das ist so spannend. Wir versuchen ja genau das Gegenteil, nicht ein konkretes Ziel zu verfolgen, sondern eher zu falsifizieren, also draufzukommen, was vielleicht ein anderer falsch gemacht hat. Das klingt ein bisschen destruktiv, aber genau das ist der große Motor in der Wissenschaft, warum wir weiterkommen. Aber es ist kein konkretes Ziel, ja, weil Ziele zu haben, zu konkret auch an eine Konstruktion zu glauben, ist nicht das Privileg der Natur. Wir denken nicht teleologisch, wie das heißt, also nicht zielgerichtet, sondern wir versuchen bestimmte Dinge einfach zu verstehen und akzeptieren, dass wir es ganz nie verstehen werden.
Ein guter Biologielehrer hat sein Interesse geweckt und dazu beigetragen, sich mit Funktion und den Zusammenhängen des Gehirns auseinanderzusetzen. Bis aus Bernd Hufnagel ein Neurobiologe und gefragter Managementberater wurde, war es aber noch ein weiter und auch sehr spannender Weg.
Sie waren ein Teenager, damals in Villach, da waren diese Windungen, die Sie fasziniert haben. Wie ging Ihr Weg weiter?
Naja, nach den Studien der Biologie und Medizin habe ich das Riesenprivileg gehabt, so Mitte, Ende der 90er Jahre, vor allem dann Ende der 90er Jahre, einen der doch weltweit ersten Hirnscanner zur Verfügung zu haben am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Damals hat es nicht allzu viele Geräte dieser Art gegeben, die uns eines ermöglicht haben, nämlich so in die tiefen Hirnstrukturen hineinschauen zu können und so ein bisschen verstehen zu lernen, auch wenn es nur an der Oberfläche war, aber doch verstehen zu lernen, wie wir so uns an Dinge erinnern, also wie Gedächtnis funktioniert, wie unsere Emotionen funktionieren, wie diese beiden Dinge, also Emotion und Gedächtnis, miteinander verbunden ist. Und das ist doch wichtig, weil dort sitzt letztendlich das, wie wir unser Leben spüren. Wenn Sie so wollen, ob wir glücklich sind oder nicht, ob wir motiviert sind oder nicht, begeistert sind oder nicht, das sitzt genau dort. Und das war das Riesenprivileg. Das war der nächste Schritt in meiner Karriere und ich wollte immer Wissenschaftler bleiben. Und ja, es ist anders gekommen. Es ist ganz anders gekommen, weil meine Begeisterung, das Wissen weiterzugeben, geweckt worden ist durch die Chance, auch an der Uni unterrichten zu dürfen. Eigentlich muss man es, ja, aber für mich war es eine Riesenchance, weil ich damit etwas, was ich geglaubt habe, nicht zu können, doch erkannt habe, dass das etwas ist, was ich gut kann. Und daraus ist ein Unternehmen geworden, 2001, auch wieder durch einen reinen Zufall, weil ich halt jemanden kennengelernt habe, der den Mut gehabt hat, ein Unternehmen mit mir zu gründen, das sich nur mit einem beschäftigt, mit Wissenstransfer. Im Grunde versuchen wir zu verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und wie unser Hirn in der Arbeitswelt funktioniert. Wir unterstützen Menschen, die dort funktionieren müssen, wo andere Menschen oder die Struktur oder, ich sage mal, die globale Wirtschaft Ziele vorgeben. Das sind Menschen, die Ziele verfolgen müssen, die nicht ihre eigenen sind. Und das ist gar nicht so einfach.
Was lehren Sie heute wem?
Eigentlich sind unsere Zuhörer Manager, im höchsten Maße auch Mitarbeiter internationaler Konzerne. Darauf haben wir uns spezialisiert. Weil die Dynamik in großen Konzernen durch die Globalisierung, den internationalen Druck, die Konkurrenz zwischen Unternehmen so dermaßen zugenommen hat. Vor allem durch den digitalen Wandel. Heute spricht man eben von Industrie 4.0, wo auch, ja, sagen wir mal, bis an die Maschine alles automatisiert wird. Alles beschleunigt wird letztendlich. Dort versuchen wir zu unterstützen. Und das sind unsere, ja, Kunden und Zuhörer. Weil dort gibt es vieles, was nicht hirngerecht läuft, was wir als Hirnfallen noch bezeichnen. Und die kennenzulernen und da ein paar Lösungen zu erkennen und gemeinsam mit unseren Kunden und Klienten zu arbeiten, das ist das, was ich heute tue.
Was ist deine Hirnfalle?
Naja, vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen. Im Grunde genommen ist ja meine Perspektive auf diese ganze Geschichte, also wie das menschliche Gehirn in der Arbeitswelt funktioniert, eine Perspektive der Evolutionsbiologie. Und das bedeutet, dass ich verstehen versuche, jetzt schon seit meiner späten Teenagerzeit eben, wie unser Hirn geprägt wurde durch die Anpassung dieses Gehirns unserer Vorfahren an eine Welt, die total analog war. Die war ja ganz anders als die heutige Welt. Und diese Veränderung, die wir heute erleben, durch die Digitalisierung, passiert in einer Geschwindigkeit, mit der kann natürlich die Anpassungsgeschwindigkeit unseres Gehirns nicht mithalten. Und daraus ergeben sich Fallen. Fallen, die sich eben durch die Logik unserer Vorfahren ergeben.
Kaffee und Kuchen.
Der Neurobiologe Bernd Hufnagel ist heute international gefragter Führungskräftetrainer und auch Managementberater. Er versucht dort zu erklären und zu unterstützen, wo vieles nicht hirngerecht und Anführungszeichen läuft, dort, wo wir in Fallen tappen, weil unser Hirn sich der Welt von heute nicht angepasst hat. Bernd Hufnagel hat oft einfache Erklärungen für schwierige Zusammenhänge.
Wir müssen verstehen, wie unser Belohnungssystem funktioniert. Es gibt auch Menschen, Sie gehören ja sicher auch dazu, die manchmal ein gutes Gefühl nach einem Arbeitstag haben. Da fühlen sie sich gut, weil sie das Gefühl haben, heute haben sie was geleistet. Da ist ihnen vielleicht sogar was gelungen, etwas Tolles, ein nettes Interview, was Schönes geschrieben, einen klassen Artikel, kriegen vielleicht auch Lob und Anerkennung von außen. Das ist was ganz Archaisches, was dann in ihnen passiert. Da wird nämlich ein Hormon ausgeschüttet, das wir seit 100 Millionen Jahren bereits produzieren. Und zwar immer dann, wenn wir zeitnah sehen können, wofür wir uns angestrengt haben. Zeitnah und Anstrengung ist also die Logik. Das ist die Logik des Handwerkers. Ich nenne es immer die Rasenmäherlogik. Nicht? Jeder kann sich vorstellen, was beim Rasenmähen passiert. Vorne lang, hinten kurz. Zeitnah sehen wir sofort den Effekt meiner Anstrengung. Und in der digitalisierten Welt geht jetzt die erste Falle auf. Dort sehen Sie es nicht. Menschen in der Excel-Tabelle leben, in Zahlen denken, nur mit Zahlen zu tun haben, die tatsächlich wie ein Handwerk einfach das Werkstück physisch und haptisch einfach nie mehr sieht und spürt, der produziert deutlich weniger Dopamin. Frustration. Im harmlosen Fall Demotivation wird schon ein bisschen spannender und manche Menschen, die Perfektionisten, die auch sehr abhängig sind von sozialen Beziehungen, vom Lob anderer, die können dabei auch krank werden. Wenn dann noch Perfektionismus und Kontrollzwang vielleicht zur Persönlichkeitsstruktur dieser Menschen dazukommt, dann kann es gefährlich werden. Heute reden wir vom Burnout, oder? Auch das gehört da dazu. Und das sind diese Dinge, die aus dieser Falle des Belohnungssystems zum Beispiel entstehen.
Das, wovon Sie hier erzählen, macht nicht gerade ein positives, ein zukunftsfreudiges Bild.
Naja, das ist ja der Grund, warum wir hier beratend tätig sind, weil es hier natürlich Lösungen gibt. Es gibt nie Patentrezepte, klar, weil jeder Mensch ist auch anders. Deswegen kann man keine Patentrezepte geben, aber es gibt eben Rezepte, die vielleicht kein Patent sind, aber die doch für die meisten Menschen aufgrund der biologischen Grundausstattung geeignet sind, um aus dieser Falle zu kommen. Was müssten Sie tun? Das liegt jetzt eigentlich bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, finde ich irgendwo auf der Hand. Sie müssten wie ein Handwerker sich Dinge wieder sichtbar und transparent machen, die eigentlich schon längst digitalisiert worden sind. Herräumen, wegräumen, aufmachen, zumachen, durchstreichen, wegschmeißen, zerknüllen von Zetteln. Das müssten Sie ja nicht mehr. Aber wenn Sie das tun, zum Beispiel in Ihrem Selbstmanagement, an Ihrem Arbeitsplatz, dann hätten Sie einen großen Vorteil, dass Sie wieder mehr Dopamin produzieren, weil Sie es zeitnah sehen, wofür Sie sich anstrengen.
Aber doch ist der Arbeitsplatz ein digitaler geworden, wo wir bestenfalls einen Mausklick haben. Und der hinterlässt nun einmal keine Berge von Papier oder nicht Sichtbares.
Eben, und das muss man eben künstlich sichtbar machen. Wissen Sie, was Ihnen nicht passieren darf? Ein Beispiel einer aktuellen Studie aus Deutschland. 57% aller deutschen Arbeitnehmer mit Computerarbeitsplatz, also quasi alle, die ertappen sich bei Folgendem. Kurz bevor sie nach Hause gehen, beginnen so die Computerprogramme zu schließen, finden diese Menschen, diese 57%, unten in der Taskleiste Files geöffnet, die sie an dem Tag begonnen haben zu bearbeiten, aber dann völlig vergessen haben, weiter zu bearbeiten. Es kann sein, ein E-Mail als Beispiel. Man musste weg, weil man zu einem Meeting musste oder wurde abgelenkt, weil das Telefon geläutet hat. 57% aller Arbeiten, die wir heute beginnen, werden an diesem Tag simpel vergessen. Wir fragmentieren die Arbeitswelt und das ist Gift für unser Belohnungszentrum.
Der Neurobiologe Bernd Hufnagel ist heute unser Gast. Der gebürtige Villacher versteht es, vieles aus unserer Denk-, Lebens- und Arbeitswelt zu übersetzen. Er erklärt Zusammenhänge, weiß, warum wir scheitern, wieso wir in einer Hightech-Welt mit endlosen Möglichkeiten oft ganz schön verloren sind und womit wir unser so wichtiges Belohnungszentrum andauernd auch vergiften.
Was hat der Hirnforscher für ein Gegengift?
Aufmachen und zumachen. Das heißt, wann immer Sie gestört werden, jetzt sich selber unterbrechen oder etwas umpriorisieren müssen, weil Sie halt zu einem Termin müssen, müssen Sie alles wieder schließen. Ich vergleiche das immer mit Menschen, deren Leben, ja, wenn man sich das so bildhaft vorstellt, aussieht wie eine große Kommode mit ganz vielen Schubladen, mit großen, mit kleinen. Die großen sind die großen Aufgaben des Lebens, die kleinen die To-Dos des Alltags. Und da gibt es Menschen, und da hätte ich jetzt schon fast Patienten gesagt, die haben immer alle Schubladen offen, aus Angst, aus Versagensängsten, Zukunftsängsten. Die müssen immer alle ihre Baustellen besuchen. Und dann gibt es andere, die haben eine Spielregel verstanden. Und das wäre so ein Lösungsansatz. Dass man immer dann, wenn man eine neue Schublade aufmacht, also sich um irgendeinen Arbeitsschritt, um irgendein To-Do, irgendwas kümmert, dass man dann, wenn man eine aufmacht, automatisch die andere, die jetzt noch offen war, zumachen muss. Das heißt, die muss etwas zwischen abschließen. Ich kann nicht in der Fülle von Tätigkeiten, die wir heute tun, in dieser informationsüberfluteten Welt, in der wir hier scheinbar leben, immer geistig von einem Thema zum nächsten springen. Also Multitasking betreiben, das wäre ganz fatal und schlecht für unser Belohnungszentrum. Das würde zu Frustration, letztendlich zu Jammerkultur und Zynismus führen. Das ist das, was wir bei unseren Kunden sehen. Das sehen wir in der Gesellschaft, oder? Wir sehen es im Internet, in den sozialen Medien. Das ist die Jammerkultur, die postfaktische, wo es nur um eines geht, sich irgendwie, ich sage mal, mit unserem Liebes- oder Beziehungshormon zu beweihräuchern, mit Oxytocin, das man bekommt, wenn ein anderer mir zustimmt bei meinen Mythen, Vorurteilen und Gerüchten, bei Halbwahrheiten und Unsinnigkeiten. Das ist die Welt, in der wir leben.
Was raten Sie jetzt den Managern und Vorgesetzten?
Naja, es kommt darauf an, zu was für einem Thema. Wir raten viel. Ja. Es gibt viele Themen, die Manager wirklich betreffen. Wissen Sie, was mir besonders wichtig ist? Und das wird sogar wichtiger. Von Jahr zu Jahr, je länger ich mit diesem Klientel beratend tätig bin, dass wir alle Muße brauchen. Das klingt jetzt ein wenig abgehoben, vielleicht sogar ein bisschen nach Räucherstäbchen-Atmosphäre. Das ist damit nicht gemeint. Ich stelle immer wieder Fragen, wer hat in der letzten Woche während der Arbeit Tag geträumt? Tun Sie das? Ja. Sollten Sie aber. Einer meiner berühmtesten Kollegen momentan, Kollege Reichel in Amerika, hat ein Netzwerk in uns gefunden. Wir könnten jetzt trivial sagen, dass Tagträumer-Netzwerk. Und wenn wir die Erkenntnisse, die da dahinter stecken, was dieses Netzwerk mit mir tut, verstehen, dann wissen wir, warum mir das so wichtig ist. Dieses Netzwerk ermöglicht Ihnen, und nur dieses Netzwerk, ermöglicht es Ihnen, von außen auf Ihr eigenes Leben zu blicken, eine Außenperspektive einzunehmen und Ihnen eine simple Frage selber stellen zu können, nämlich die Frage, passt es für mich überhaupt oder passt es nicht? Habe ich den richtigen Partner? Habe ich den richtigen Job? Investiere ich privates Geld überhaupt ins Richtige, in das, was mir wichtig ist, oder tue ich es nur wegen den Nachbarn, unbemerkt von mir selber? Also so diese Getriebenheit, dieser To-Do-Listen-Abhack-Modus, in dem viele Menschen sind, die einfach nur mehr funktionieren. Das passiert dann, wenn man nie mehr Ruhe hat, wenn man nie mehr Abstand hat zu dem, was man eigentlich tut. Und unlängst ist ein Mensch bei mir gesessen, ein Manager von einem großen deutschen Konzern, und der hat dann Tränen in den Augen gehabt, wie wir unter vier Augen diese Frage ein wenig erörtert haben persönlich. Und der hat gesagt, wissen Sie was? Also eigentlich wäre ich gern Fotograf geworden. Und jetzt ist er Manager. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, dann bitte, wegen dem Geld brauchen Sie es eh nicht mehr machen. Dann tun Sie es halt. Verzichten Sie halt auf das eine oder andere an Luxus in Ihrem Leben. Und dann hat er gesagt, naja, es geht nicht, nicht, weil doch viele Kredite laufen. Und die Scheidung ist auch ein Problem und die Alimente sind auch ein Problem. Irgendwann sind wir gefangen in unserem Leben, weil wir nie nachgedacht haben. Und wenn das ein Manager tut, wie soll der eine Außenperspektive haben auf das, wie er Menschen führt, wie er die Strategie in seinem Unternehmen ändert und anpasst in einer Welt, wo wir von disruptiven Veränderungen reden? eine Welt, die immer agiler wird, wo Führungskräfte agil führen müssen, in einer VUCA-Welt. Ja? Also VUCA in einer volatilen, unsicheren, komplexen und unvorhersehbaren Welt. Das sind so Horrorszenarien, da brauchen wir Abstand. Wir brauchen ein wenig Muße und Ruhe. Und das kann nicht sein, dass ich in Lignano irgendwann am Strand mich dabei ertappe, meine E-Mails zu checken und mich immer nur beschäftige, weil ich irgendwo herumwische und nie Ruhe gebe. Weil die Menschen, wenn sie dann endlich einmal Ruhe geben, Langeweile erleben oder überhaupt Unbehagen, weil sie auf sich selber treffen. Weil plötzlich Gedanken entstehen, die so wie einen Vorhang aufs eigene Leben öffnen. Man merkt plötzlich, in Wahrheit, ja, habe ich mich da bei dem einen oder anderen verrannt und hätte gern was anderes getan. Wäre halt Fotograf geworden. Das wäre halt fein gewesen.
Er ist Hirnforscher geworden, Bernd Hufnagel, gebürtiger Villacher im Gespräch mit Waltraud Jäger. Viel von seinem Wissen hat er in seinem Buch Besser fix als fertig festgehalten. Sehr interessant, was er uns mitgeteilt hat in dieser Stunde.